Ich möchte eingangs sagen, weswegen es wichtig ist, sich mit spiritueller Philosophie zu befassen. In unserer westlichen Zivilisation bedeutet Philosophie mehr oder weniger ein Gedankensport, der nicht sehr wichtig ist. Ich weiß, dass in der Universität, überhaupt in Universitäten heutzutage, immer weniger Leute sich mit Philosophie beschäftigen. Maschinenschlosser und solche wertvollen Aktivitäten erscheinen ihnen wichtiger, weil man damit harte Währung verdienen kann, mit der man sich dann seine vielfachen Wünsche erfüllen kann. Aber auch sonst Kreisen unserer Gesellschaft gerät Philosophie mehr und mehr in den Hintergrund. Zum Teil hat das berechtigte Ursachen. Nämlich deswegen, weil unsere westliche Zivilisation und unsere westliche Philosophie wirklich nur mental ist. Das heißt, nur innerhalb einer Vorstellungswelt, die oft sehr subjektiv und illusionär ist, eine Geltung hat. Im Indischen jedoch ist von vornherein der Begriff Philosophie mit einer ganz anderen Bedeutung versehen. Das Sanskrit-Wort für Philosophie heißt hier Darshan, und Darshan bedeutet das, was einem hilft zu sehen. Ein Fernrohr zum Beispiel hilft einem zu sehen. So kann auch Philosophie oder spirituelle Philosophie uns verhelfen, ein ganz klares Verständnis zu bekommen von den Dingen, die an und für sich fern sind von unserer direkten Erfahrung und unserer direkten Wahrnehmung im Leben. So, die materialistische Lebensanschauung schafft es nicht, uns mit den eigentlichen Dingen des Lebens in Verbindung zu bringen, mit Erkenntnis in Verbindung zu bringen, weil die Mittel, die wir nehmen, viel zu begrenzt sind. Ein Beispiel hierfür, was oft erzählt wird in der indischen Philosophie, ist das Beispiel von Blinden. Es gab einmal 6 Blinden, die die Aufgabe bekamen, einen Elefanten zu beschreiben. Der eine fasste am Rüssel an, der andere am Bauch, wieder einer an den Schlappohren und der vierte am Schwanz. So, sie alle kamen mit unterschiedlichen Erkenntnissen zurück, und der eine erzählte, der Elefant ist mehr so etwas wie eine Schlange. Der hatte am Rüssel angepackt. Der andere sagte, der Elefant, der ist mehr so etwas wie ein Seil. Wieder ein anderer sagte, der Elefant, der ist wie ein gewaltiger Fächer. Das Avatar und Sedi, ihr könnt euch, glaube ich, nicht einigen, ein bisschen Ruhe zu machen, dann macht doch lieber die Tür zu, weil ihr euch da wahrscheinlich weiter... So, kam also all die Blinden mit einer anderen Erkenntnis vom Elefanten zurück, weil sie nur eine sehr begrenzte Erfahrungsweise hatten. So ist es, dieses Beispiel wird gegeben, und das möchte ich gleich übersetzen in unsere praktische Realität. Unsere Sinne können uns nur eine ganz begrenzte Erfahrung von dieser Welt vermitteln. Sie sind begrenzt zum Beispiel durch Wände, sie sind aber auch begrenzt, was ihr Verständnis von Wirklichkeit betrifft. Ich kann, um ein einfaches Beispiel zu sagen, nicht sehen, was eure Gedanken sind, obwohl Gedanken da sind und ich glaube, den allergrößten Teil dieser Wirklichkeit ausmachen. Ihr alle reagiert auf das, was ihr gesehen habt, auf unterschiedliche Art und Weise. Manche mit lebhaftem Interesse, andere mit einer eher zögernd vorangehenden Neugier und andere sicherlich auch mit Ablehnung vor dem Unbekannten. So, das kann ich aber nicht wahrnehmen mit meinen Sinnen, mit meinen Augen, obwohl es, finde ich, das Allerwichtigste in diesem Raum ist. Wie nimmt es der Einzelne auf? Denn wir haben uns ja zumindest für 2 oder 3 Stunden getroffen, als eine Art von Gruppe oder Gemeinschaft, ein kleiner Staat in Leipzig, nämlich in diesen 4 Wänden, sind alle miteinander verbunden, dadurch, dass wir hier sitzen. So, die materialistische Lebensweise, die sich lediglich damit darauf beschränkt, die Wirklichkeit mit Sinnen und mit den Instrumenten, durch die die Sinne schauen können, zu ergründen, kann niemals die ganze Wirklichkeit erkennen. Wie Blinde, die sicherlich ein Teil des Elefantenverstandes, stimmt, der Elefant ist wie ein großer Fächer bei den Ohren. Am Rüssel ähnelt er tatsächlich einer Python-Schlange und so weiter. Aber alles zusammen, der Elefant zusammen, ist doch etwas anderes als diese Teilerkenntnisse. Um das dieses Versagen der materialistischen Philosophie noch ein wenig besser, nämlich zum Kernpunkt eigentlich zu führen, möchte ich Sokrates zitieren. Sokrates hat ja seine Erkenntnisse oder seine Erkenntnisse vermittelt, so sollte man sagen, in einem Zwiegespräch. Und er hatte einmal ein Zwiegespräch, was ungefähr so verlief. Er fragte sein Gegenüber: Wie kommt es, dass ich hier bin? Und er gab eine eher mechanistische Erklärung, eine materielle Erklärung. Nun, du hast die Füße vorwärts bewegt. Wie kam das? Fragte Sokrates. Das ist zu erklären durch einfache biologische Vorgänge, sagte sein Mann, sein Gegenüber. Du hast ein Knochenskelett, was sich mit Hilfe von Muskeln und mit Sehnen bewegt. So kommt es, dass du hier bist. Sokrates war damit nicht einverstanden, mit dieser materialistischen Erklärung seines Dortseins. Er sagte, zu sagen, dass ich hier bin aufgrund von Muskelkontraktionen oder den Vorgängen, die auf einer atomaren Ebene sich vollziehen, ist ein großer Irrtum. Sokrates ist hier, weil er hier sein will. Damit sagt er, dass der Wunsch Sokrates, an einem bestimmten Ort zu sein, die eigentliche Erklärung sei und nicht, wie soll ich mich ausdrücken, das Kontrahieren von Muskeln und von Sehnen. So, dieser Wunsch ist etwas, was ein Aspekt des Atmens ist oder der Lebenskraft. In dem Augenblick, wo der Atman oder die Lebenskraft den Körper verlässt, kann der Körper nicht mehr den Wunsch haben, sich irgendwo hinzubewegen. In dem Augenblick, hören alle Aktivitäten auf, denn das aktive Prinzip innerhalb des physischen Körpers, welcher nach materiellen Gesetzen funktioniert, ist weggegangen. Wir sagen auch praktisch, er ist von uns gegangen. Angenommen, Olaf, ein Freund aus Berlin, würde plötzlich von überkippen und dann lang ausgestreckt auf dem Boden landen. Seine Freunde würden sagen, Olaf ist von uns gegangen. Da liegen aber noch die Muskeln, da liegen noch die Sehnen, da liegt noch das gleiche Knochenskelett. Hier ist jemand ein bisschen verwirrt und verirrt. Trotzdem, er ist von uns gegangen. Das heißt, diese Lebenskraft, die spirituelle Seele, wie es in der vedischen Philosophie heißt, ist nicht mehr da. Es ist diese spirituelle Seele, die das eigentlich Wichtige ist. Die materialistische Wissenschaft jedoch hat es versäumt, eine hinreichende Erklärung für diese spirituelle Seele zu geben, die durch ihren Wunsch diese materiellen Elemente bewegt, sodass man sich dann hier eingefunden hat in diesem Raum und nicht nebenan, wo ein Trinker, glaube ich, ein Konzert geht, schon wieder nüchtern, ist das Motto. So, und diese Wünsche und diese Funktion, diese Lebenssymptome lassen sich nicht erklären durch materielle Elemente, weil die ja noch da sind, wenn der Tote da liegt. So, das ist ein wichtiger Punkt, den ich jetzt im Folgenden ein wenig erklären möchte, denn es geht uns hier um Selbstverwirklichung. Ich möchte euch und Ihnen, die ja bis vor kurzem nicht so viel Zugang hatten zu spiritueller Philosophie, eine einfache philosophische Systeme erklären, 6 Systeme insgesamt, keine Angst, das wird nicht sehr lang, ich werde dann nur kurz durchgehen, die jeden, auch einen, der bisher nur sich mit materialistischer Philosophie beschäftigt hat, notgedrungen oder aus Faszination heraus, das ist egal, eine überzeugende Hilfe anbieten können, den Pfad des spirituellen Lebens auch aufzunehmen. In Indien gibt es 6 philosophische Systeme, Karma, Jnana und so, ich werde sie im Einzelnen dann erklären, die schließlich in Yoga gipfeln. Diese einzelnen Systeme sind miteinander verbunden, weil sie ein Schlussfolgerisch hin zur spirituellen Erkenntnis führen. Das erste Verständnis, was in dem ersten Zweig der Philosophie behandelt wird, ist Karma, die Ursache von, oder das Gesetz von Ursache und Wirkung. Ich nehme an, dass viele meiner Zuhörer damals im Kapitol dabei waren, wo kurz darauf eingegangen wurde, und deswegen möchte ich mich hier noch nur ganz, ganz kurz fassen und nicht das ausführlich erklären. Jede Aktion, die in dieser materiellen Welt unternommen wird, hat eine Reaktion. Wenn ich beispielsweise viel Wasser trinke, wird mein Durst verlöschen. Wenn ich diese Zimbel nehme und sie zusammenschlage, wird als Reaktion ein langanhaltender Sweet Sound, heller Klang ertönen. Wir können in dieser Welt nur handeln, indem wir dieses Gesetz von Aktion und Reaktion in Betracht ziehen. Ja, unser Leben wird in einem großen Maße davon bestimmt, weil sich vor einiger Zeit Leute gegen ein eher unterdrückendes System innerhalb der DDR gewehrt haben, kommen jetzt als Reaktion bessere und freiere Möglichkeiten auf, sodass man sich wirklich mit freiheitlichem Denken beschäftigen kann und sich auch verschiedene Dinge und Alternative anschauen können. So, das Gesetz von Aktion und Reaktion ist insbesondere interessant, wenn es auf unsere Handlung geht. Wenn ich es verstehe, dieses Gesetz bei meinen Handlungen anzuwenden, dann kann ich Leid größtenteils vermeiden und diese Dinge tun oder solche Dinge tun, die mir verhelfen, glücklich zu werden. Ich möchte sagen, dass unsere westliche Zivilisation dieses Gesetz nur im Reagenzglas der Chemie studiert hat, aber nicht wirklich im Handeln studiert hat. Deswegen ist es jetzt so, dass besonders in Westeuropa sich die Leute fürchten vor dem immer größeren Ozonloch, was durch diese Spraydosen und was weiß ich nicht alles vergrößert wird und eine in absehbarer Zukunft eine ernsthafte Bedrohung unserer Existenz bilden kann oder die Vergasung des Waldes. Man hat sich nicht Gedanken gemacht, was für Reaktionen auf bestimmte Handlungen folgen. So, jemand, der das Gesetz des Karmas kennt, er weiß, von dieser Handlung auszuführen, die es verhindern, dass er immer wieder entweder leidet oder dass er sich schlecht fühlt und so weiter und so fort. Und es gibt da sehr interessante Dinge. Nö, das hat seinen Dienst getan und geht jetzt zur Ruhe. Als nächstes philosophisches Denken kommt Nyaya. Nyaya heißt so viel wie Logik und ist ein sehr, sehr kompliziertes System, seine Argumente zu wählen oder Dinge herauszufinden, indem man die Logik einsetzt. Ein interessanter Punkt, mit dem sich die Logik beschäftigt, ist die Frage des Leides. In der ersten Philosophie wurde versucht, durch das Gesetz der Ursache und Wirkung Leid zu vermeiden. Im zweiten philosophischen Zweig erkennt man, dass Leid eigentlich immer noch ein Begleitfaktor unserer menschlichen Existenz ist und fragt sich, warum. Und man kommt zu einer interessanten Schlussfolgerung. Nyaya stellt man sich die Frage, wie viel Glück kann mir die Hand geben und wie viel Leid? Leid gibt es viel. Es kann ein Nietennagel hier wachsen, es kann eine Nagelbettentzündung die Folge sein. Ich kann mir die Hand einklemmen, wenn ich vergesse, sie aus der Tür zu ziehen, bevor sie zuschlägt. Ich kann mir die Hand verbrühen, wenn ich mir heißen Tee einschenke. Es gibt so viele. Ich glaube, ich brauche das nicht weiterzuführen. Wie viel Glück kann mir die Hand geben? Manche sagen auch eine Menge, mir fällt da viel ein. Ich könnte zum Beispiel meiner Freundin die Hand schütteln. Dann fühle ich mich zufrieden und glücklich, oder zumindest ist das der Beginn davon. Hier, wenn man es mal genau studiert, kommt das Glück nicht von der Hand, sondern von dem Treffen einer Person, die einem wichtig ist. Man könnte sagen, ich werde glücklich, wenn ich mit meiner Hand sehr fingerfertig auf einer E-Gitarre ein paar Läufe hinbringe. Aber auch hier kommt die Freude aus der Musik, nicht aus dem Pressen von Hornhaut gegen kalte Saiten und so weiter. Der Naiker versteht, dass Glück eine Sache ist, die eigentlich relativ wenig mit dem Körper zu tun hat. Man kann zum Beispiel sich vollladen mit Dingen, die man gerne isst, sagen wir mehreren Schachteln Pralinen, und trotzdem nicht glücklich sein. Man kann aber auch ganz ohne Pralinen irgendwo unter einem Baum sitzen und denken, das Leben stimmt einfach für mich im Augenblick. Glück ist etwas, was nicht von materiellen Zuständen abhängig ist, aber materielle Zustände bringen können oder können sehr viel Leid bringen. Wie in diesem Fall von der Analyse der Hand. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie man mit diesem einen Instrument, das es ja ist, Leid erfahren kann. So, der Nyaya überträgt diese Logik auf seinen Körper und kommt zu der Schlussfolgerung, dass der Körper an und für sich die Brutstätte von Leid ist. Und solange ich mich auf dieser körperlichen Ebene befinde, wo ich lediglich meine Aktivitäten im Bereich dieses Körpers, das heißt im Bereich der Sinne ausführe, bin ich sehr, sehr empfänglich für Leid oder sehr verletzbar. So, dann geht es weiter zur Vaisheshika-Philosophie, wo die Frage gestellt wird, was ist eigentlich dieser Körper oder die Materie, die diesen Körper zusammenbaut. Und hier kommt eine hochinteressante Schlussfolgerung. Ich weiß nicht, ob wir hier einfach Physiker unter uns haben, heute Abend. Die Schlussfolgerung, die in der Vaisheshika-Philosophie gestellt wird, entdeckt sich mit den neueren Erkenntnissen der Physik. Nämlich, diese materielle Wirklichkeit, die sich aus Materie zusammensetzt, besteht aus kleinsten Teilen, Paramanu im Sanskrit gesagt, die sich in unterschiedlichen Schwingungsfrequenzen befindet. Habt ihr euch mal einen Gedanken darüber gemacht? Zwischen eurem Körper, der auf den grünen Stühlen sitzt und sich gegen die gepolsterte Lehne lehnt, und dem Stuhl oder dem Boden oder dem Körper irgendeines von euch, besteht kein großer Unterschied. Euer Körper besteht, wenn wir in die letzte Wirklichkeit reingehen würden, zunächst einmal aus Organen oder Haut und Knochen und Haaren. Diese sind aus Molekülen zusammengesetzt, diese aus Elemente, und jene bestehen aus kleinsten Atomen, die wiederum zusammengesetzt sind aus den winzig kleinsten Teilen, die zum Teil Universen voneinander, auf dieser Skala gesehen, voneinander getrennt sind. Euer Körper und die Stadt Leipzig mit ihren Sehenswürdigkeiten hat genau die gleichen Zusammensetzungen, nur schwingen diese atomaren Teilchen, subatomaren Teilchen anders und bilden deswegen andere Elemente und andere Moleküle und andere Organe, andere Frisuren und Schminkstile und so weiter und so fort. Aber im Grunde genommen, wenn ihr wirklich die Realität, diese physische Realität, strikt analysiert, befindet ihr euch alle im Tanz der subatomaren Teilchen, an denen ihr unbewusst teilnehmt. Die Wirklichkeit wird dadurch bestimmt. Das ist eine Erkenntnis, zu der die Vaisheshika-Philosophie kommt, eine ernüchternde Erkenntnis, die ein Menschen, der sich nur mit dieser Philosophie beschäftigt, davon überzeugen, dass materielles Leben sehr farblos, fade und uneinfallsreich ist. Denn warum soll ich diesem Körper verhelfen, zu Position, Ansehen und westdeutscher Währung zu kommen? Was ist der Unterschied? Was ist der Sinn, sich so stark zu bemühen für diese, ich benutze nochmal das Wort Tanz subatomarer Teilchen oder mal nicht in solch einen modernen Slogan ausgedrückt, diese Paramanus, diese winzig kleinen Teilchen, das, mich so zu bemühen. So, es geht dann, der Philosoph geht eine Stufe weiter. Von Vaisheshika geht er zu Sankhya. Sankhya-Philosophie wird schon ein wenig praktischer, indem nämlich Kategorien gefunden werden für die Materie. Es gibt fünf sehr grobe Kategorien. Die Materie wird in Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther eingeteilt. Mit Erde sind alle festen Substanzen gemeint. Mit Wasser die flüssigen Substanzen. Das Wasser, was ich glaube zu 90%, mir ist da die Zahl nicht mehr so, wie viel? 70% euren physischen Körper ausmachen, ist nicht so sehr verschieden von dem Regenwasser, was die Tonne an einem trüben Tage füllt. Aber der Körper ist eine Zusammensetzung aus diesen verschiedenen Elementen, die im Sankhya gefunden werden. Diese Elemente werden wahrgenommen durch fünf Sinnesfunktionen, nämlich Sehen, Riechen, Schmecken, Hören und Fühlen. Jetzt haben wir schon 10 Kategorien. Diese Sinnesorgane oder Sinnesfunktionen besser sind in verschiedenen Sinnesorganen zu Hause oder angesiedelt. Augen, dem Ohren, der Zunge, der Nase und schließlich dem Tastsinn. Jetzt haben wir schon 15 Kategorien. Diese Sinneswahrnehmung nun wieder werden als 5 Objekte erfahren, nämlich zunächst einmal Form ist ein Objekt, was ich sehen kann durch meine Sehsinne, dann Geschmack, dann Geruch, dann Klang und schließlich Berührung. Duft zum Beispiel bildet jetzt ein Objekt für meine Hand, ich kann sie spüren. Damit haben wir 20 Kategorien. Das mag für manche von euch ein bisschen technisch geklungen haben und deswegen nicht so interessant. Ich komme jetzt zu 3 anderen Kategorien, die sehr interessant sind. Sankhya befasst sich auch mit einer subtileren Wirklichkeit, einer feinstofflichen Wirklichkeit. Ich habe am Anfang ein bisschen darauf gesprochen, bin darauf zu sprechen gekommen, indem ich den Sokrates-Dialog präsentiert habe. Die feinstoffliche Wirklichkeit von Sankhya ist zunächst einmal der Verstand oder der Geist, in den all die Sinneswahrnehmungen reinkommen, wie Flüsse, die Wasser in ein Becken hineinbringen. So tragen die Sinne ständig Sinnesobjekte in den Verstand. Wenn wir jetzt zum Beispiel unser mal kurz anhalten würden, was gibt es da? Klang gibt es. It's only rock and roll, glaube ich, heißt das Lied. No. Klang, dann können wir, wenn wir schauen um uns herum, diesen getäfelten Raum sehen. Ich habe gerade gesehen, wie du kurz eingeschlafen bist, weil du vielleicht einen sehr anstrengenden Tag hattest. Und so gibt es verschiedene Dinge, die durch die Sinnesfunktion ja in den Teich meines Verstandes getragen werden. Dann gibt es die Intelligenz, die diese Dinge aussortieren. Wir mögen zum Beispiel versuchen, eine intelligente Schlussfolgerung zu ziehen innerhalb einer Situation. Und schließlich gibt es das Ego, die Identität, sehr wichtig. Jeder einzelne von uns hat ein ganz besonderes, individuelles Gefühl von dem, was er ist. Ein Wertesystem, mit dem er seine Wirklichkeit ausmacht und gestaltet. Wer in der Identifizierung eines westdeutschen Bankiers lebt, wird sich anders benehmen als ein Punk zum Beispiel. Ich hatte vorhin, als ich hier raufkam, eine interessante Begegnung von zwei sehr liebenswürdigen Punks, also fand ich richtig sympathisch. Die kamen an, geschmückt mit abgerissenen Mercedes-Sternen, und die wussten nicht genau, ob sie sich an uns wenden sollten. Die waren so ein bisschen schüchtern, weil mir hat jemand einen alten Diesel, also auch Mercedes, geschenkt, und ich fahre mit dem zur Zeit. Und bei meinem ersten Berlin-Besuch ist natürlich der Stern gleich geklaut worden, was mir ehrlich gesagt sehr lieb war, weil in Deutschland, ich weiß nicht, wie es hier ist, diese Mercedes ein Statussymbol ist, mit dem ich also absolut mich nicht identifizieren will und kann. Und so, nicht so. Die waren schüchtern, weil sie nicht wussten. Sie dachten, das wäre eine, ich gehe gerade auf ein avantgardistisches Konzert und habe mich besonders progressiv gekleidet. Sie wussten nicht, dass ich ein Mönch bin und wirklich mit manchen Dingen nicht so viel mehr zu tun habe. Nicht? Und sie waren eher schüchtern, ob sie mit mir ein Gespräch anfangen können. Und dann fing dann einer so ein bisschen ruppig an. Ja, wie war das? Anyway, ich will euch, das war so ein Gespräch, was ich merkte in dem Gespräch war, wie sehr diese Leute nach äußeren Identifikationsmerkmalen suchten, um mich einzuordnen, und größere Schwierigkeiten hatten, eben so große, wie man vielleicht hat, wenn man einen Bewohner von einem anderen Planeten irgendwie in das Denksystem reinkriegen soll. Das ist nicht immer einfach. Das Ego, was dazu bestimmt, sich äußerlich in einer bestimmten Art und Weise zu geben und Verhaltensweisen anzunehmen, ist das 23. Element in der Shankhya-Philosophie. Wir alle haben ein Ego, und man könnte darüber viel sprechen. Das Ego ist meistens sehr verkrampft und sehr dicht gedrängt aufgrund von eben materieller Identifikation, die nichts zu tun haben mit der eigentlichen Identität. Aber das ist vielleicht ein anderes Thema. Jetzt wird es, gehen wir weg von der Technik. Im Shankhya werden zwei, nämlich das 24. und 25. Element, zunächst einmal auf eher untechnische Weise angenommen. Nämlich der Beobachter, auf Wiedersehen, Hare Krishna, der Beobachter und die Überseele. Seht einmal, was ich eben beschrieben habe in der Sankhya, sind einfach nur materielle Elemente. Es besteht jedoch ein Unterschied zwischen mir, der ich diese Objekte sehen kann und betrachten kann, und diesen Objekten selber. Ich möchte euch eine einfache Meditation vorschlagen, die ihr tun könnt, wenn ihr zu Hause seid. Setzt euch einfach mal hin, oder legt euch hin, das funktioniert dann am besten, und geht mal mit eurem Bewusstsein durch den Körper hindurch. Dann werdet ihr verstehen, hier ist meine Hand, hier ist mein Fuß, mein Bein, mein Magen, es knurrt vielleicht. Ihr werdet verstehen, das ist alles mein, und ich als der Beobachter, der diese unterschiedlichen Körperteile sieht, ist verschieden davon. Ich glaube, das ist sehr wichtig, und deswegen studiere es mal kurz. Ich kann nicht identisch sein mit diesem Ding hier, sonst könnte ich es nicht spielen. und auch nicht sehen oder manipulieren. Ich könnte es wegstellen, weil es hier nicht richtig, weil ich finde, es steht hier zu lange vor mir und so weiter. Der Beobachter ist verschieden von dem, was beobachtet wird. Ich kann aber auch meine Gedanken beobachten. Das ist auch eine Meditation, die ich euch empfehlen möchte, zu Hause zu machen. Setzt euch einfach mal hin und versucht, eure Gedanken zu beobachten. Ihr werdet zunächst einmal sehen, da kommt ein Gedanke, ich muss noch einkaufen. Ich habe total vergessen, Kohl einzukaufen fürs Wochenende. Habt ihr nichts zu essen? Und, oder ihr denkt plötzlich an eine nicht erfolgreich beendete Romanze. Gedanken kommen in eure Wahrnehmung, ähnlich wie Züge in den Leipziger Hauptbahnhof einfahren und verschwinden dann auch wieder. Insbesondere dann, wenn man versucht, die Gedanken zu kontrollieren und einmal nichts zu denken, einmal den Geist leer zu machen, wird man sehen, wie sich diese Gedanken selbstständig einsammeln und mit ein wenig Überlegung kann man verstehen, dass ich ja diese Gedanken beobachte. Ich bin also verschieden von diesen gedanklichen Prozessen. Das ist was, wozu die Shankhya-Philosophie kommt, nämlich der Seele, der spirituellen Seele, die verschieden ist von den materiellen Funktionen. Dann geht es weiter zur Überseele. Wir können alle sehen, dass in unserem Leben solche Dinge wie Inspiration, was plötzlich von außerhalb von uns kommt, eintreten und sogar unser Leben manchmal verändert. Diese Inspiration, so sagt der Sankhya-Yogi, kommt von der Überseele, die neben der individuellen Seele in der Region des Herzens verweilt. So, dann geht es weiter. Ich mache mal hier ein bisschen schnell, damit ich zu meinem eigentlichen Punkt vordringe. Dann geht es weiter zu Yoga. Yoga ist ein System, was nicht nur philosophisch ist, sondern auch praktisch ist, um uns eine Erfahrung von der Seele zu geben. Yoga fängt an mit Yam und Niyam, das heißt eine Serie von Regeln, die man sich aufstellt. Man lügt zum Beispiel nicht, man versucht nur die Wahrheit zu sagen, selbst wenn es einem schwerfällt und unangenehme Situationen mit sich bringt. Man isst kein Fleisch, weil man versteht, dass hier ein sehr hochentwickeltes Lebewesen ist und Fleisch so etwas wie Mord darstellt. Man versucht zu bestimmten zu Zeiten aufzustehen, die sehr förderlich sind für die Meditation, die Brahma Muhurta und so weiter und so fort. Und man lebt auch im Zölibat, um eben frei zu werden von, sagen wir mal, Abhängigkeiten, materiellen Abhängigkeiten. Man lebt dann sehr einfach und ein Yogi zieht es meistens vor, diese eher leidenschaftliche Zivilisation zu verlassen. Oder selbst wenn er in ihr lebt, ist er kein Teil von ihr. So, dann geht es weiter zu Asan. Asan sind verschiedene Sitzstellungen, die dazu führen sollen, dass man sehr gesund wird. Ich weiß nicht, inwieweit hier und in diesem Kreis Yoga-Asanas bekannt sind. Wenn man jeden Tag eine bestimmte Serie von Asanas macht, wird man unglaublich wach. Man braucht ganz wenig zu schlafen. Man kann den Körper praktisch wie ein es lernen, wie eine Maschine einzusetzen. Asanas, dann geht es weiter zu Pranayama. Das sind Atemübungen, die nicht nur den Körper einfach stählern sollen oder gesund machen sollen, sondern auch den Geist beruhigen sollen. Jeder von uns kennt das ein bisschen, nämlich den Zusammenhang von Atmen und innere Ruhe. Wenn ihr vielleicht agitiert und aufgeregt seid und zornig werdet auf jemanden, dann reißt ihr unwillkürlich das Fenster auf und um euch zu besänftigen, atmet ihr ganz tief ein und aus. Man wird sofort ruhiger. Auch hier möchte ich euch eine einfache kleine Handwerkzeug mit nach Hause geben. Ihr könnt einmal privat, also für euch alleine, Experimente mit einer einfachen Pranayama-Übung machen, indem ihr und werdet sehen, wie sehr ihr sehr schnell, sehr ruhig und gelassen, ja distanziert werden könnt, wenn ihr sie anwendet. Man sollte einatmen und seine Atemzüge und dabei zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Man muss sehen, mit welcher Zahl man sich bequem fühlt. Dann hält man für die Zahl fangen wir mal 7 den Atem an und atmet dann wieder aus für die gleiche Anzahl. Und dann hält man wieder den Atem an, bevor man einatmet, zählt bis 7 und zählt dann zu den Atmen wieder 1, 10 bis 7. Das ist die allereinfachste Pranayama-Übung. Es gibt da sehr viele Verfeinerungen. Aber das wird schon ausreichen, um jeden von euch überzeugend zu zeigen, wie ihr nach dieser Übung sehr ruhig und gelassen seid. Ich würde es direkt morgen mal ausprobieren. Ich habe jetzt 3 kleine Hinweise des Yogas gegeben, nämlich zunächst einmal zu realisieren, wie man verschieden ist vom Körper, indem man im Bewusstsein die verschiedenen Organe und so abtastet und entlang reißt wie ein innerkörperlicher Zug. Dann eine Gedankenkontrolle, wo man einfach seine Gedanken beobachtet. Das ist eine Vipassana-Meditation, die im Buddhismus sehr gemacht wird. Und schließlich eine Atemübung, die euch verhelfen soll, ruhig zu werden. Ist bestimmt sehr hilfreich, besonders wenn man ein Examen macht oder irgendwie in Situationen kommt, wo man seine ganzen Sinne eigentlich braucht. Viele, ich weiß, unter uns sitzt hier ein Kampfkünstler, der eine asiatische Kampfkunst beherrscht. Das ist keine Angst, das ist keine Prügeltechnik. Viele asiatische Kampfkünstler, die es zu unglaublichen Dingen bringen, machen diese Pranayama-Meditation, und indem sie den Atem lernen zu kontrollieren und zu verbinden mit einzelnen Körperobjekten, können sie durch Materie fast hindurchdringen. So, Pranayama, jetzt geht es weiter, jetzt wird es ein bisschen komplizierter, aber ich mache es ganz einfach. Ich möchte Pratyahara, das heißt das Zurückziehen der Sinne von den Objekten. Das führt dazu, dass man sehr ungestört ist. Vor Yogis oder Meditierenden, da kann man knipsen und alles mögliche machen, die nehmen das nicht wahr, die sind in ihrer eigenen privaten Atmosphäre. Einmal ist an einem Yogi ein königlicher Hofstaat mit Troubadeuren und Tänzern und Marschmusik vorbeigefahren. Er hat es nicht registriert, weil seine Sinne gleich den Gliedmaßen einer Schildkröte zurückgezogen waren und er somit nicht mehr mit den Objekten durch die Funktion der Sinne verbunden war. Das führt zu Dharana, zu Konzentration. Konzentration wiederum führt zur Meditation, nämlich Dhyan. Daher kommt auch der Begriff Zen, etymologisch oder sprachwissenschaftlich. Und das führt schließlich zu Samadhi. Samadhi bedeutet, ist die Frucht der Meditation. Nachdem man die Sinne zurückgezogen hat von den äußeren Objekten, kehrt man den Vorgang der Wahrnehmung um. Also statt nach außen zu gehen, geht man nach innen und wird im Inneren die spirituelle Dimension oder die spirituelle Wirklichkeit, von der wir sprachen, gewahr. Man versteht sich selber als eine nicht materielle Person und sieht auch neben sich im Herzen die Überseele, die Ursache von Erinnerung und Vergessen und von diesem Phänomen, was ich kurz angerissen hatte, nämlich der Inspiration bildet. Jemand, der auf diese Ebene kommt, praktisch stößt die Grenzen der materiellen Wahrnehmung um und kommt zu spirituellen Freuden und spirituellen Wahrnehmungen, die so hoch sind, dass das ewige Wechselspiel von Glück und Leid auf der körperlichen Ebene jegliche Attraktivität verliert und als Kauen vom bereits Gekauten eher in den Bereich des Vergessens gerät. So, auf dieser Ebene dann, wo man spirituelle Verwirklichungen gemacht hat, wo man die Seele und die Überseele wahrgenommen hat, die in der Shankhya eher hypothetisch oder so angenommen wurden, ist man eine selbstverwirklichte Seele und beschäftigt sich mit spirituellen Aktivitäten, auf die ich gleich eingehen werde. So, ich möchte jetzt meine Zuhörer ermutigen, wir haben es fast geschafft, durch diesen Überblick vedischer Philosophie hindurchzukommen. Ich werde jetzt noch eine kleine Analyse geben für die verschiedenen Bewusstseinsstufen, die man auf der spirituellen Reise hinter sich lässt, um euch auch da so ein bisschen eine Vorschau zu geben. Ich nehme an, dass viele von denen, die zu so einem Treffen kommen, sich auch stark interessieren für das spirituelle Leben. Und jetzt möchte ich eine Vorschau geben für die kommenden Attraktionen. So würde es sein. So würde es auf den Reklametafeln stehen. Und ich habe es mir so sarkastisch gesagt. Die erste Stufe, diese Analyse wird manche im Kern treffen, vielleicht werden, ich weiß, dass keiner hier es nötig hat, äußerlich zu erröten, aber manche werden sich ein bisschen getroffen fühlen und ich glaube, das ist gut, diese Betroffenheit zu verspüren. Die erste Bewusstseinsstufe ist Anamaya und ist die Bewusstseinsstufe, auf der sich ein Kind befindet. Auf dieser Stufe ist Essen Wahrheit. Ich esse, also bin ich, sagt jemand oder denkt jemand auf der Anamaya-Stufe. Das Kind zum Beispiel, wenn das Leid erfährt und braucht es einfach nur die Brustwarze der Mutter und die lebensspendende Milch und dann strahlt es und ist zufrieden. Politische Probleme existieren nicht in dieser Weltsicht, einfach nur die Abwesenheit bzw. Anwesenheit von Essen. Das ist die einzige wirkliche Wirklichkeit. Viele Leute tragen diesen infantilen Bewusstseinszustand in ihr späteres Leben hinein. Zum Beispiel die Raucher, die einfach anfangen, den gepriesenen Test the West, den Rauchstängel in den Mund zu schieben. Und wenn sie kultiviert sind, schmatzen sie dabei nicht. Aber tun eigentlich genau das Gleiche, was das Baby tut. Zuflucht zu suchen in der Brustwarze. Überlegen, wer von euch ein abgöttischer Fanatiker, was das Rauchen ist. Der sollte sich mal über diesen Punkt Gedanken machen. Aber auch im Essen. Manche Leute, wenn die Probleme haben, dann gehen sie zum Kühlschrank und plündern den aus. In meiner Verwandtschaft gibt es diese Leute. Und vielleicht kennt ihr das in eurem eigenen Leben, dass ihr da mal Zuflucht sucht bei den Erdnussflips oder der Schwarzwälder Kirschtorte, obwohl ein physisches Bedürfnis nicht existiert. Ich esse, also bin ich. Das ist ein Trugschluss, wie wir alle wissen. Probleme lassen sich so nicht aus der Welt kehren. So lässt sich Wahrheit nun wirklich nicht finden, aber das ist die erste Bewusstseinsstufe. Dann reist ein Mensch weiter. Wie gesagt, diese Bewusstseinsstufen werden nicht zurückgelassen, wie Stationen, die man auf einer Reise weit hinter sich lässt. Sie begleiten einen Menschen im materiellen Bewusstsein. Wir kommen zur Pranamaya. Pranamaya, Prana heißt so viel wie Leben. Pranayama-Yoga ist, dass man mit den Lebenslüften experimentiert. Aber Pranamaya-Stufe heißt einfach, wo man das Leben erkennt und insbesondere Aktivitäten. Ein Mensch auf dieser Bewusstseinsstufe sagt, ich handle, also bin ich. Wenn dieser Mensch mal nichts vorhat, abends zum Beispiel, nicht ausgeht, nicht zu einem Kino geht oder sich nicht trifft mit Freunden, fühlt er sich unerfüllt und kriegt eine kleine Psychose oder macht sich selbst vor, was für ein langweiliger Kerl bist du denn? Solch ein Mensch definiert sich nur nach Handlung. Wenn man ihn fragt, wer bist du, sagt er Maurer. Stimmt gar nicht, das ist, was er tut. Oder Musiker. Oder Student oder Schüler. Ich handle oder tue, also bin ich. Wir kommen dann zu einer dritten Stufe, wo ich glaube, dass viele meiner Zuhörer auf dieser Stufe sind. Es ist die Jnanamaya-Stufe. Das sind diejenigen, die denken. Die hören gerne mal eine Musik, lesen über Philosophie, praktizieren auch so etwas wie das Umsetzen von Philosophie in ihrem Leben. Denke, also bin ich. Treffen sich in Cafés. Und da, es geht da ihnen nicht um den Kaffee, den sie trinken, sondern um die Gespräche, die sie mit anderen führen. Cogito ergo sum, hat René Descartes dazu gesagt, ein französischer Philosoph, auch Mathematiker. Dann geht es eine Stufe weiter, nämlich der Vijnanamaya-Stufe. Und ich glaube, dass genauso viele Leute, wie wir hier auf der Jnanamaya-Stufe haben, sich auf dieser Stufe befinden. Das sind solche, die sich mit Selbstverwirklichung befassen. Die möchten herausfinden, wer bin ich eigentlich? Gut, ich kann handeln auf der körperlichen Ebene, essen, schlafen, verteidigen.